Wir stecken also mittendrin im dritten Schöpfungstag, an dem die ersten Pflanzen gebildet werden. Also das junge Grün beginnt hervorzuschießen, allerdings natürlich erstens einmal das Ganze in der astralischen Welt, also in der seelischen Welt, und das Ganze nicht als einzelne Pflanzen, sondern als Gruppenseelen. Also es geht um die Bildung der Gruppenseelen der Pflanzen. Das ist das Wesentliche des dritten Tages. Vorbereitet, haben wir schon öfter gesagt, durch die Ereignisse des zweiten Tages, wo diese Scheidung der himmlischen Gewässer und der irdischen Gewässer begonnen hat, wo die Feste gebildet wurde, die scheidend wirkt. Und was letztlich hinausläuft auf eine Gliederung dieser ganzen astralischen Welt überhaupt, also wo die Planetensphären etwa veranlagt werden, jetzt in ihrer Grundstruktur, wenn man so will, aber rein im Seelischen einmal. Und das ist überhaupt die Voraussetzung, dass also sich diese einzelnen Gruppenseelen herausbilden können, also in einer noch ganz relativ einheitlichen, in sich verschwimmenden Seelenwelt geht es nicht. Also es muss erst diese sehr starke Scheidung beginnen, durch die sich wirklich einzelne Wesen deutlicher herausheben können aus diesem astralischen Meer, wenn man so will. Also im übertragenen Sinn in konturierter Gestalt. Wobei man sich das Bild halt nicht so räumlich nehmen darf. Das ist wirklich nur ein vergleichsweises Bild, aber es heben sich eben jetzt immer deutlicher einzelne Gestalten heraus. Aus diesem strömenden astralischen Meer. Und daher wird auch eben darauf hingewiesen, am Beginn des dritten Schöpfungstages, dass das Erdelement gebildet wird, oder also das Trockene heißt es zunächst, etwa Yabasha oder Hayabasha. Wenn ich sage Hayabasha, ist es eben mit dem Artikel, Yabasha ohne Artikel, das ist das Trockene, und dieses Trockene, das nennen die Elohim dann letztlich Eretz, also die Erde. Ein Begriff, der ja schon ganz am ersten Schöpfungstag auftritt. Wenn es am Anfang heißt, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, also heißt, am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, also Eretz oder haaretz ist die Erde, das Erdelement. Aber im Anfang der Schöpfung ist es eben zunächst einmal nichts anderes als ein abgesonderter Bezirk in der Seelenwelt. Also eine grundsätzliche Scheidung zwischen einem höheren Bereich und einem niederen Bereich. Jetzt wird das Ganze eben viel konturierter ausgebildet. Also was jetzt als Eretz bezeichnet wird, bekommt es eine viel, viel intensivere Struktur, als Haaretz am Anfang hatte. Und es sind, wie wir also auch schon öfters gesagt haben, die Egoismuskräfte viel stärker drinnen. Egoismuskräfte sind nämlich gerade dieses Begrenzende. Also die Egoismuskräfte sind die mich abschließen vom Rest der seelischen Welt im Grunde. Und das ist aber notwendig, damit sich einzelne Gestalten herausbilden. Es ist also nicht unbedingt nur als etwas Negatives zu betrachten. Es negativ wird es nur, wenn es also in eine Einseitigkeit gerät und sich ganz in dem verhärtet. Im Idealfall besteht immer ein gewisser Austausch, ein gewisser regelmäßiger Wechsel zwischen dem sich ganz also zurückzuziehen auf den eigenen Bereich der Seelenwelt und dann wieder aufzugehen in der ganz allumfassenden Seelenwelt. Also das müsste eigentlich immer eine rhythmische Bewegung sein, die drinnen ist. Wir machen diesen Rhythmus oder sollten ihn im Kleinen bei jeder menschlichen Begegnung mitmachen. Jede menschliche Begegnung, wir haben mal vor längerer Zeit darüber gesprochen, einerseits ist es eine Art fast hinüberschlafen in den anderen. Das heißt, mein Eigenwesen wird zum Schweigen gebracht und ich verbinde mich ganz mit dem anderen, schlafe sozusagen in seine Wesenheit hinüber und nehme ihn dort eigentlich voll und ganz und im Idealfall unverfälscht auf, wie er ist, weil ich ja mein Ich zum Schweigen gebracht habe für den Moment. Auch eben mein astralisches jetzt ausgeklammert habe, also diese Grenze des Egoismus für eine gewisse Zeit, für einen kurzen Moment einmal ausgeschaltet habe und dann nehme ich das wieder zurück, wache wieder auf und nehme sozusagen die Erkenntnis aus diesen Erlebnissen mit hinüber. Wobei die Schwierigkeit darin besteht, wenn ich hinüberschlafe sozusagen in den anderen, werde ich ja unbewusst dort. Also ich erlebe zwar mit, aber unbewusst. Also zumindest für uns heutige normale Menschen, also normal meine ich dem Entwicklungsgrad der Bewusstseinsseele, wie sie heute ist, entsprechen, die verschlafen das eigentlich noch. Aber sie nehmen etwas davon mit hinüber und wenn auf dem Weg also wieder aufzuwachen, wieder zu sich zu kommen, nimmt man etwas so wie aus einem Traum heraus mit noch ins Aufwachen hinein. Das ist nur ein kleiner Rest natürlich dessen, was ich wirklich drüben erlebt habe, aber immerhin, das ist es, mit dem ich mich wirklich in den anderen, wo ich den anderen von innen her kennengelernt habe, das nehme ich hinüber oder sollte es hinübernehmen.
Und im Großen ist es nicht so über die verschiedenen Geburten, dass diese Rhythmen des extremen Egoismus dann wieder mit extremen Altruismus beantwortet werden. Ich denke mir also, dass oft bei Menschen, die also so massiv auftreten und
ich,
der Gegensatz.
Ja, sicher. Also im Zuge des karmischen Geschehens wird auf jeden Fall für einen Ausgleich gesorgt. Es wird zumindest versucht, nur es ist heute halt immer mehr abhängig von dem, was das Ich wirklich selber dabei bewusst will. Also wir haben halt heute, stehen wir ein bisschen in der Problematik, dass dieser karmische Ausgleich teilweise auch gestört werden kann durch uns selbst. Weil wir sind einfach in der Phase, wo wir das, was früher die Engelwesenheiten komplett für uns übernommen haben, uns eigentlich durch die Inkarnationen zu führen, das Gedächtnis über die verschiedenen Inkarnationen zu bewahren und zu wissen, sozusagen, welche Schicksalsaufgaben in der nächsten Inkarnation für uns fällig werden. Wir sind also auf dem Weg, das langsam selber übernehmen zu müssen. Und die Frage ist, wie weit tun wir es, wie weit tun wir es richtig? Und da kann es also heutzutage von jetzt an in die Zukunft immer mehr, also gewisse Schwierigkeiten geben, das nicht mehr ganz von selbst.
Bewusst, glaube ich, ist das noch nicht.
Nein, noch lange nicht, noch lange nicht, noch lange nicht.
Das ist jetzt wirklich eine besondere Seite in der Welt.
Nein, wir stehen ganz am Anfang dessen.
Die Menschen strudeln eher das.
Ja.
Nein, wir Orientierungs-
Nein, wir stehen auch noch ganz, und zwar eben, wir sind gerade jetzt in so einer kritischen Zwischenphase, möchte ich sagen, wo diese alte Schicksalsführung, die eigentlich wirklich wie auf Schienen gefahren ist, die ganz verlässlich war, wo die langsam sich beginnt zurückzuziehen und das Neue, wo wir es aus eigenem Bewusstsein oder zumindest aus einem eigenen Ahnen einmal heraus erst sehr anfänglich haben. Und da ist eine große Gefahr, dass das gestört wird. Also, weil natürlich dazu die Widersachermächte natürlich auch stark hineinspielen. Also es ist einerseits unsere Unvollkommenheit noch, aber natürlich wird die ausgenützt von den Widersachermächten, weil die spüren jetzt, die Engelwesenheiten beginnen sich ein bisschen zurückzuziehen, müssen sich und sollen sich, weil man muss denken, wenn wir sie ewig an uns fesseln und mit der Aufgabe beschäftigen, dann können sie selber nicht zu höheren Aufgaben aufsteigen. Also es ist nicht nur etwas, was uns betrifft, sondern an uns hängt also zumindest sehr stark noch die Engelhierarchie dran. Und wenn wir verabsäumen, uns zu entwickeln, dann sind wir einfach ein Klotz am Bein der Engelwesenheiten. Weil die können dann nicht einfach sagen, habt uns gern, wir gehen jetzt unsere Wege. Dann, wenn wir sie zwingen, weiter diese Aufgaben zu übernehmen, dann sind sie daran gekettet. Und also es liegt in unserer Hand, auch den Engelwesenheiten gewisse Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen oder zu verweigern. Also das ist eine Verantwortung, die jetzt erst beginnt langsam. Aber mein Gott, was sind in der Menschheitsentwicklung ein paar Jahrhunderte? Also in ein paar Jahrhunderten wird das schon sehr, sehr viel intensiver und sehr viel bewusster der Fall sein müssen. Ich meine, was man heute schon als erstes tun kann, was eigentlich mit etwas Aufmerksamkeit auch sehr gut geht, zu erkennen, wenn man Menschen begegnet, ob man mit diesen Menschen in irgendeinem karmischen Zusammenhang steht oder ob das einfach eine völlig neue Begegnung ist. Das kann es ja auch geben, dass ich mit Menschen zusammenkomme, mit denen ich karmisch noch nichts zu tun habe. Und das ist ein sehr großer Unterschied in der Begegnung. Also es geht am allerwenigsten darum, jetzt schon zu wissen, also ich war in der Inkarnation, der und jener, wahrscheinlich sicher irgendeine bedeutende Persönlichkeit, ist eh klar, die man irgendwo nachschlagen kann im Lexikon. Genau. Vielleicht findet man noch, wo der Schatz vergraben ist. Das wäre noch ganz nett. Ja, also das ist eigentlich das Unwichtigste, weil das Ergebnis dieser Inkarnation ist ja letztlich der heutige Zustand. Also was die Frucht dieses Erdenlebens war, das wissen wir, weil das ist das, wo wir jetzt stehen. Und das passt schon im Wesentlichen. Aber zu erkennen, also einerseits, wo treffe ich auf Menschen, mit denen ich eine Schicksalsaufgabe zu lösen habe. Sehr wichtig auch zu erkennen, wo es um eine ganze Menschengruppe unter Umständen geht. Weil Menschengruppen ja natürlich Höheres zu leisten vermögen, einfach dadurch, dass sich da höhere geistige Wesenheiten hineinsenken können, bis letztlich zur Christuswesenheit. Und weil ich erinnere an das Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also das ist die höchste Form dessen, was da hineinwirken kann. Aber es wirken auf jeden Fall in jede, auch sei es noch eine kleine Gruppe, eben zwei oder drei oder seien es mehr, wirkt eine höhere geistige Wesenheit hinein. Und dadurch kann man gemeinsam, in der gemeinsamen Arbeit einfach mehr geistige Kräfte noch hereinholen, als man als Einzelkämpfer sozusagen hereinholen kann. Das gilt in jedem Falle, das gilt also auch für hohe Eingeweihte in gewisser Weise. Sie können einfach, wenn sie eine Gruppe von Schülern um sich versammeln, mehr hereinholen, als wenn sie jetzt nur in der Eremitage sitzen und dort ihre Studien betreiben. Hat halt jeder seine eigene Aufgabe irgendwo, aber ich meine, Rudolf Steiner hat das sehr oft auch betont, ja, dass er gewisse Dinge nur geben konnte, wenn danach gefragt wurde. Und das danach gefragt ist, damit ist ja nicht nur dieses Äußerliche, können Sie mal erzählen, was über dieses oder jenes gemeint, sondern einfach, dass ein inneres Bedürfnis da ist, bestimmte Fragen zu bearbeiten, bestimmte geistige Tore aber dadurch auch zu öffnen. Und Rudolf Steiner hat zwar schon den geistigen Zugang zu diesen Sachen, die dahinter stecken, nur sie in sozusagen eine für heutige Menschen brauchbare Form herunterzuholen, in eine verständliche Form herunterzuholen, geht nur, wenn es auch eine Gruppe von Menschen gibt, bei denen dieses Bedürfnis da ist. Wenn nirgendwo das Bedürfnis da ist, kann er es für sich selber in einer gewissen Weise herunterholen oder Einsicht nehmen darin, aber man kann es nicht sozusagen wirklich ganz auf die Erde bringen in Wahrheit. Das geht nicht. Also da ist man abhängig davon. Und die Zukunft des karmischen Ausgleichs überhaupt, besonders auch wenn es sich um so Menschengruppen handelt, wird darin bestehen müssen, dass man eben gerade in der Art, wie man das Karma mit anderen Menschen abträgt, zugleich etwas an geistigen Impulsen für die ganze Menschheit hereinbringt. Nicht wahr? Zunächst einmal ist karmischer Ausgleich, was jetzt die 2 oder 3 oder 4 betrifft, um die es halt geht, die halt karmisch verbunden sind. Und in der Vergangenheit lief im Wesentlichen der karmische Ausgleich so, dass halt einmal für die kleine Gruppe an sich die Dinge in Ordnung gebracht werden. Und in der Zukunft wird es immer wichtiger sein, dass darüber hinaus der Ausgleich in der Weise passiert, dass er zugleich für die ganze Menschheit in irgendeiner Form fruchtbar wird, ein Same sozusagen, ein Samenkorn wird für eine künftige Entwicklung. Also das ist nämlich gerade das, wo der Einzelne oder einzelne kleine Gruppen auch sehr viel beitragen können. Nicht wahr? Diesen einzelnen kleinen Samen kann dann in der Zukunft sehr viel und Großes werden. Also da darf man nie zu klein denken. Man denkt sich, naja, was wollen wir 5 Marx zum Beispiel, was machen wir 5 Marx und dann werden wir die Welt auf den Kopf stellen. Naja, es wird sicher nicht morgen jetzt eine andere Welt da sein, aber es sind eben diese kleinen Beiträge, die in einer etwas ferneren Zukunft unter Umständen sehr, sehr wichtig werden können, weil dadurch also geistige Kräfte hereingeholt werden in diese Welt. Und irgendwer muss sie sozusagen hereinholen und dann müssen sie da einmal langsam reifen und dann kann daraus also auch etwas sehr Großes und sehr Fruchtbares einmal werden. Also man darf nicht zu knapp kalkulieren und natürlich, aber das brauche ich hier ja eh nicht erwähnen, nicht auf meinen eigenen Vorteil dabei rechnen. Na, was werden wir jetzt alles dadurch erlangen, dass wir da beisammen sitzen? Na, da werden wir nicht viel erlangen für uns wahrscheinlich. Zumindest nicht an äußeren Gütern oder an äußerer Anerkennung oder sowas. Also um das geht es natürlich überhaupt nicht. Also dieses Erkennen der schicksalsmäßigen Zusammenhänge ist wichtig, also zumindest, dass sie da sind. Und zu erkennen als zweites eben auch, welche Art von Aufgabe haben wir miteinander zu lösen, als zwei Menschen miteinander oder eine Gruppe miteinander. Das ist ja zugleich ein Teil, nämlich ein ganz wichtiger Teil dessen, auch sich immer mehr bewusst zu werden, was man sich selbst als geistige Aufgabe für dieses Erdenleben mitgenommen hat. Das ist ja gar nicht so einfach, nicht? Weil ich sage einmal, eine Großzeit der Menschen heute leben ihr Leben, haben einen gewissen Beruf, haben ja das vielleicht einmal geplant, irgendwo sogar den Beruf zu nehmen, aber in wenigen Fällen ist das der Kern ihrer eigentlichen Lebensaufgabe, wegen der sie heruntergekommen sind. Ich meine, man kann schon durch den Beruf natürlich sehr vieles verwirklichen, vielleicht oft sehr indirekt. Aber es fehlt meistens das Bewusstsein dafür. Also was ist wirklich das, was in mir so brennt, dass es da in die Welt hinein sollte eigentlich und muss, weil man spürt, also nur man selbst kann das geben. Nicht als hochmütige Feststellung gemeint, sondern jeder Mensch hat eben diese individuelle Einzigartigkeit, die er hereinbringen kann und man muss. Ja, muss, wenn er sich selbst nicht verleugnen will, sagen wir es einmal so. Das Müssen ist eigentlich nur eine Frage des sich nicht selbst Verleugnens. Weil viele sagen, ich muss gar nichts, ich muss reich werden, ich muss ein bequemes Leben haben, das muss ich haben, aber sonst drängt nichts Besonderes. In Wahrheit würde natürlich im Hintergrund etwas drängen, was vielleicht in eine ganz andere Richtung geht. Oder jedenfalls eine ganz andere Motivation im Hintergrund hätte. Und das sind nämlich die Dinge, die also ganz massiv knabbern an unserem Ich, wenn wir das nicht durchziehen. Also da legen wir unter Entwicklung unseres Ich also ganz gewaltige Hindernisse in den Weg, wenn wir diese Aufgabe nicht finden. Wenn wir es verabsäumen, die in irgendeiner Art zu finden. Und das ist gar nicht einfach. Das ist gar nicht einfach. Also das zu finden, wo ich sage, das ist genau das, was ich in der Welt machen muss. Vielleicht völlig neben einem Beruf, irgendwo in abgerungenen freien Stunden oder wo. Das nichts Spektakuläres muss das sein, nichts, was groß ausschaut in der Welt. Es kann ganz was Kleines sein. Aber das, was am ehesten noch wirkliche Künstler am bewusstesten haben, zumindest dass es da ist, wer echt der Künstler weiß, für den stellt sich nicht die Frage, na, soll ich das jetzt machen oder nicht, er muss es machen. Er muss es machen. Er hat das Gefühl, er muss es machen, nicht weil es ihm irgendwer befehlt, sondern aus sich heraus hat er einfach den Drang, es zu tun. Und dieser Drang ist aber nicht eine astralische Begierde, die ihn wohin treibt, sondern das ist das eigene Ich, das sagt, du musst an dem arbeiten, du musst das machen. Also, irgendwer hat das so schön unlängst formuliert, oft wird gesagt, Kunst hat was mit Können zu tun, aber das allein ist nur die handwerkliche Fähigkeit. Kunst hat was mit Müssen zu tun. Also sozusagen, man muss seinem eigenen inneren Wesen gehorchen und das hereinbringen, was man sich vorgenommen hat, hereinzubringen in die Welt, nämlich da oben noch. Also das sollte und müsste bewusster werden, langsam. Dazu braucht man keine Hellsichtigkeit oder diese Dinge. Das ist alles nicht notwendig. Und gerade das Bewusstsein für diese eigene Aufgabe aber kann sehr stark erwachen in der Begegnung mit anderen Menschen auch. Weil in Wahrheit so individuell diese Aufgabe ist, so tun wir sie doch in der Regel immer mit der Hilfe und mit der Anregung anderer und die halt auch in einem ähnlichen karmischen Strom drinnen stecken und mit uns verbunden sind. Und in der gemeinsamen Begegnung kristallisiert sich das oft heraus. Also da geht es jetzt um eine neue Art der, wie soll ich sagen, Gruppenbildung, der neuen Art von Bildung einer Gruppenseele, eines Gruppengeistes oder des Hereinholens eines Gruppengeistes in eine Menschengruppe, jetzt in dem Fall, weil wir jetzt ja beim Thema Gruppenseelen sind, Bildung der Gruppenseelen. Die alten Gruppenseelen, die in die Menschheit hineingewirkt haben, haben eben, das wissen wir ja, eben nichts, im Wesentlichen nichts zu tun gehabt mit dem individuellen Ich des Menschen, weil das auch noch sehr gering ausgebildet war und vor allem seiner selbst noch nicht so wirklich bewusst war. Sondern da stand eben das Gruppen-Ich im Hintergrund und dieses Gruppen-Ich, das ist das, also was man eben als den Gruppengeist mit der Gruppenseele bezeichnen kann. Wobei wir eben bei der Gruppenseele oder beim Gruppengeist eben auch sehr klar unterscheiden müssen zwischen dem Geistigen und dem Seelischen. Also das ist vielleicht auch nicht immer oft so klar, weil in manchen Vorträgen gebraucht Rudolf Steiner den Ausdruck Gruppenseele, dann spricht er wieder vom Gruppen-Ich, eben auch bei den Pflanzen. Manchmal ist vom Gruppen-Ich der Pflanzen die Rede, manchmal ist von der Gruppenseele die Rede. Das gehört zwar zusammen, aber es ist genauso unterschieden wie bei uns, das Geistige vom Seelischen, also das Ich vom Seelischen, also das heißt von dem mehr Astralischen, das aber durch das Ich bearbeitet ist. Also Seelisches im eigentlichen Sinn ist immer ein Astralisches, also etwas, was aus der Seelenwelt genommen ist, aber durch die schöpferische Kraft des Ich bearbeitet ist bereits, also nicht unverwandelt ist, auch nicht bloß als Astralleib einfach herausgenommen ist, sondern schöpferisch umgearbeitet ist bis zu einem gewissen Grad durch das Ich, das eingreift. Dann spricht man vom eigentlich Seelischen. Während der Astralleib ist eben, man kann ihn auch nennen von mir Seelenleib, aber das ist also mehr das etwas Leibliches, das etwas Naturgegebenes, da hat das Ich noch nicht mitgewirkt. Erst wenn das Ich verwandelnd hineinwirkt, dann wird es zum Seelischen. Und zwar bringt das vielleicht zur Erinnerung, wie funktioniert denn das? Wir kennen also diese drei seelischen Wesensglieder, die Empfindungsseele, die Verstandes- oder Gemütsseele und die Bewusstseinsseele. Wie bilden sich die? Na, die Empfindungsseele bildet sich oder hat sich gebildet dadurch, dass das Ich, aber noch unbewusst, beginnt unmittelbar den Astralleib umzuarbeiten. Also eine unmittelbare Arbeit am Astralleib. Also namentlich das in die Hand nehmen der Begierden und so weiter. Also die Erziehung des Astralleibes, sodass er seine einseitig egoistischen Triebe nicht einfach für sich auslebt, sondern dass das Ich die Zügel in die Hand nimmt. Dadurch erst wirklich kristallisiert sich heraus, ganz langsam, eine bewusste Wahrnehmung der Welt zum Beispiel. Die Empfindungsseele ist auch die Wahrnehmungen sehr stark vermittelt. Noch nicht so mit Gedanken durchdringt, aber doch also, dass wir auch die sinnliche Welt bewusst wahrzunehmen beginnen. Also das wird auch durch die Empfindungsseele vermittelt. Das ist also Arbeit des Ich unmittelbar am Astralleib. Wenn es jetzt geht zur Bildung der Verstandes- oder Gemütsseele, ist noch eine viel tiefer gehende Arbeit des Ich notwendig, nämlich das Ich muss den Ätherleib umwandeln, also die Lebenskräfte. Umwandeln alles das in uns, was zum Beispiel auch die tiefer gehenden Lebensgewohnheiten sind. Also etwa hineinwirken auch in die Temperamente. Das war bei den Griechen also sehr stark. Die Temperamentslehre gibt es ja in vielen Kulturen, aber insbesondere auch bei den Griechen. Und stand also sehr, sehr im Mittelpunkt auch dieser griechischen Kultur und vor allem das Bestreben, sozusagen ein ausgeglichenes Temperament zu erzeugen. Im Grunde liegt es schon im Wort Temperament drinnen, das ja eigentlich Mischung bedeutet, also auf die Mischung hingeht. Also eine ausgewogene Mischung aller vier Temperamente herzustellen. Und die Temperamente haben nämlich ihren Sitz nicht im Astralleib, sondern im Ätherleib. Die sind also etwas Dauerhafteres, könnte man sagen. Weil was im Astralleib ist, das ist ein momentanes Aufwallen irgendeiner Begierde, irgendeiner Emotion, des Zorns, der Wut. Ein momentaner Sinneseindruck von mir aus, aber der ist an sich ja sofort wieder weg. Ich schaue das Rot an, wende mich weg und der Eindruck ist auch mit verschwunden. Der bleibt nicht. Und genauso der Zorn, vielleicht das dauert ein bisschen länger, aber nach einer gewissen Zeit verraucht er dann doch auch wieder. Also das sind alles sehr kurzfristige Erscheinungen im Astralleib. Der Ätherleib, der ja auch der Träger des Gedächtnisses ist, da hat man es zu tun mit all den Vorgängen, die viel längerfristig sind, die unter Umständen sich durch unser ganzes Leben in irgendeiner Form durchziehen, die aber doch trotzdem bis zu einem gewissen Grad beeinflussbar sind, wandelbar sind, aber nur über längeren Zeitraum. Also das heißt, da muss man sehr, sehr lange daran arbeiten. Sehr lange, sehr konzentriert daran arbeiten, rhythmisch arbeiten, vor allem, also das heißt, gewisse Übungsschritte immer wieder regelmäßig tun, das wirkt am stärksten also in den Ätherleib hinein. Und durch diese Arbeit am Ätherleib bildet sich, man könnte sagen, als Rückschlag dieser Arbeit am Ätherleib bildet sich im Astralischen, also im Astralleib, jetzt die Verstandes- oder Gemütsseele heraus. Nicht wahr? Seelisches ist immer was im Astralischen abspielt, also im Seelenleib oder im Astralleib abspielt. Aber es entsteht eben jetzt die Verstandes- und Gemütsseele dadurch, dass sich sozusagen die Arbeit, die wir am Ätherleib leisten, zurückspiegelt in das Seelische, könnte man sagen. Also dadurch bildet sich diese Verstandes- und Gemütsseele. Und noch schwieriger wird es dann bei der Bewusstseinsseele, und da sind wir ja jetzt gerade mittendrin. Da geht es um die zunächst noch unbewusste Arbeit, die das Ich bis in den physischen Leib hinein. Also bis in die, könnte man sagen, geistige Struktur des physischen Leibes hinein leistet. An Umwandlung, an Veränderung. Das ist ein sehr, sehr viel zäherer Prozess. Das ist ein Prozess, bei dem wir im Grunde nur minimale Fortschritte machen, wo wir die ganz großen Fortschritte sowieso einmal nur machen werden, künftig dadurch, dass wir die Christuskraft in uns aufnehmen, weil der Christus ist der, der also voll bewusst in diese Arbeit auch bis in den physischen Leib hinein eingestiegen ist. Aber für uns ist das heute nur in sehr geringem Maße möglich, weil der eben sehr verhärtet ist, dieser physische Leib. Aber trotzdem erwacht eben gerade daran sehr stark das Bewusstsein, auch wenn wir nur kleine Änderungen zustande bringen, aber an dem harten Zeug, an dem wir uns sozusagen dabei beständig stoßen, an dem erwacht primär mal die Bewusstseinsseele. Also, der erste Widerstand, den wir zu überwinden haben, ist eben unser physischer Leib, mit dem kämpfen wir dauernd und mit dem kämpfen wir heute sehr stark.
Aber im Schauspielerischen ist ja auch der eine Übungsbühne dafür.
Ja, das ist selbstverständlich. Selbstverständlich. Also im Schauspielerischen geht es auf jeden Fall auch bis in diese Richtung hin. Es geht schon mal sehr stark bis ins Ätherische hinein, also da ganz stark. Weil ich habe es gestern in der Sprachgestaltung mit den Leuten wieder besprochen auch und haben ein bisschen daran gearbeitet. Wenn ich wirklich glaubhaft eine Rolle verkörpern will, und das ist ein sehr wichtiger Ausdruck, also sie soll sich wirklich inkarnieren, also wirklich bis praktisch ins Physische hinein, na dann muss ich zum Beispiel einmal meine ganzen Bewegungsgewohnheiten, die ich habe, von klein auf habe und dann langsam weiterentwickelt habe im Laufe des Lebens und in der sich auch meine eigene Individualität sehr stark ausdrückt. Also namentlich im Schritt, im Gang des Menschen. Also da liegt die ganze Individualität drinnen. In der Gestik, lustigerweise, kann man auch sehr viel erkennen, aber da ist es gar nicht so leicht zu entdecken. Also der Schritt ist was unheimlich charakteristisch. In der Gestik, ja.
Was Spielerisches, ne? Der Mensch spielt ja sehr viel.
Richtig.
Dadurch ist das eh locker.
Ja, das ist lockerer richtig. Und es ist was Spielerisches, oft kann da leichter eine Maske sozusagen hineinkommen, die nicht das wahre Wesen ausdrückt. Oder es kommen irgendwelche Hemmungen hinein, die aber jetzt hier erworben sind, die nicht wirklich viel über die Individualität aussagen, die einfach aus unserer Zivilisation bedingt sind. Also das kann das verwischen, eben einfach, weil wir in der Gestik natürlich auch viel bewusster sind als in unserem Schritt. Ich meine, wie wir gehen, darüber haben wir so ziemlich gar kein Bewusstsein in Wahrheit. So wirklich über die Feinheiten dessen. Sicher merkt man, mal jetzt einer trampelt mehr, einer geht mehr leichtfüßig, aber es geht um die Feinheiten vor allem des Schrittes. Also da liegt wirklich die Individualität ganz stark drinnen. Und jetzt muss ich eigentlich, wenn ich eine ganz andere Figur hier auf der Rolle darstellen soll, namentlich bis in den Schritt hinein anders werden. Das heißt, ich muss zumindest bis zu einem gewissen Grad von meinen Bewegungsgewohnheiten bis in den Schritt hinein wegkommen. Und das erfordert schon eine unheimliche Beweglichkeit. Also da geht's also vor allem sehr stark bis ins Ätherische hinein und von dort wird natürlich immer auch das Physische angerissen, namentlich, wenn wir uns langsam auch ein Bewusstsein dafür erwerben wollen. Weil wenn ich ein starkes Bewusstsein davon kriege, dann brauche ich wirklich den Widerstand des physischen Leibes. Also eigentlich muss ich sozusagen merken, ich will jetzt im Ätherischen diese Bewegungsgewohnheit verändern. Und das Physische macht mir schon Schwierigkeiten als Widerstand dagegen. Und daran werde ich aber bewusst. Solange ich einfach normal meinen Schritt gehe, den ich mir halt erworben habe im Leben, läuft das Problem. Da stoße ich eben nicht so sehr an am physischen Leib. Das hat sich eben schon eingespielt. Da ist ja relativ vermieden, dieses Anstoßen. Dadurch sind wir uns dessen nicht bewusst. Aber gerade dann, wenn ich mich herausreißen muss und eine andere Gewohnheit hinein muss, dann beginnt sie das unheimlich zu spießen, unter Umständen. Und daran erwacht das Bewusstsein und dieses Bewusstsein kann ich dann bis zu einem gewissen Grad, später einmal vielleicht, es erfordert viel Übung, auch mitnehmen, um einmal meinen eigenen Gang, den ich normalerweise habe, bewusster zu erkennen. Das heißt, also Bewusstsein, Seele auf das richten, anhand einmal der Verkörperung einer anderen Rolle eventuell. Das ist ein sehr guter Weg. Das ist ein sehr guter Weg, das kennenzulernen. Also das ist ja ganz allgemein in unserem Bewusstsein, Seelen, Zeitalter immer ein guter Tipp, also sich aus den selbstverständlichen Gewohnheiten einmal probeweise herauszureißen. Ganz bewusst. Und dadurch aufzuwachen. Ich weiß, dadurch wird einmal alles relativ bautschert, das ist klar, weil jede Bewegung, die dann anfängt, bewusst zu beobachten und zu machen, ist am Anfang dann sehr unausgegoren und nicht harmonisch und das passt nicht. Aber gerade an dem wache ich auf, das sind die Widerstände. An denen wache ich auf. Also Bewusstsein, Seele, wirklich an den Widerständen, namentlich des physischen Leibes, aufwachen. Und das zurückgespiegelt jetzt in den Astralleib, gibt die Bewusstseinsseele. Also die Bewusstseinsseele oder überhaupt die drei seelischen Wesensglieder sind Teile des Astralleibs, die verwandelt sind durch die Tätigkeit des Ich, indem das Ich eben entweder bei der Empfindungsseele unmittelbar im Astralleib arbeitet, indem sie bei der Verstandesgemütsseele am Ätherleib arbeitet und das zurückspiegelt und bei der Bewusstseinsseele, in dem das Ich bis ins Physische arbeitet und sich das in den Astralleib zurückspiegelt. Also das ist das eigentlich Seelische und ein solches Seelisches haben wir eben auch bei den Gruppenseelen. Indem hier ein zugehöriges Gruppen-Ich arbeitet, und zwar wie arbeitet? Naja, arbeitet dann in letzter Konsequenz, indem sie die einzelnen Pflanzen oder Tiergestalten oder sogar Mineralgestalten, wenn man will, auf der Erde beginnt auszubilden, diese beginnt schöpferisch zu gestalten und den Widerstand spüren lernt, den jetzt diese Erdenwelt dem entgegensetzt. Und zwar, wenn ich also die irdische Welt, die irdische stoffliche Welt umformen will zur Pflanzengestalt, so setzt mir das irdisch-stoffliche zunächst einen Widerstand entgegen, den ich überwinden muss. Und das ist für die Gruppenseele jetzt der Aufwachprozess. Das ist der Prozess, durch den die Gruppen, das Gruppen-Ich sich das Bewusstsein entwickelt. Also auch so eine Art Bewusstseinsseele zum Beispiel. Also namentlich, wenn es dann wirklich bis ins physisch-stoffliche hinein die Arbeit geht, da stehen wir ja jetzt allerdings noch nicht im dem Schöpfungsbericht der Genesis, weil da geht es einmal nur ums Astralische. Also man könnte sagen, die pflanzlichen Gruppenseelen, indem sie jetzt am dritten Tag sich herausbilden und indem sie beginnen, also einmal im Astralischen Bilder zu schaffen, dieses pflanzliche Bilder sozusagen zu schaffen, beginnen sie sowas wie ihre Empfindungsseele auszubilden. Weil vom Ätherischen ist noch keine Rede, vom Physischen schon gar nicht. Also diese höheren Seelenglieder bilden sie eigentlich im Grunde noch nicht so aus, aber das Empfindungsseelenmäßige zunächst einmal sehr stark, indem also das Gruppen-Ich ins Astralische formend hineinarbeitet. Und dadurch im Grunde die eigene Seelengestalt, die eigene Gruppenseelengestalt ausbildet. Also dieser wichtige Unterschied zwischen Gruppen-Ich und Gruppenseele oder Gruppengeist und Gruppenseele. Ist im Übrigen, ist jetzt wieder ein bisschen ein Sprung, auch zu unterscheiden Volksgeist und Volksseele. Sind auch zwei Dinge, die zwar miteinander gehen und zueinander gehören, aber das eine ist eben der Volksgeist, der gestaltend wirkt in dem Ganzen, und das andere ist das Seelische, der Volksgeist, der durch diese Tätigkeit ausgebildet wird, geformt wird. Und je bewusster eben der der Volksgeist wird, desto mehr hat er dann auch schon gearbeitet an dieser Volksseele, sie ausgestaltet. Also das heißt, so ein Reifungsprozess, den ein Volk durchmacht, bedeutet, dass einerseits das Bewusstsein der Volksseele im Zuge dieser Entwicklung wacher wird und dass im Zuge dessen eben die Volksseele immer stärker ausgebildet wird und die ist für uns ja insbesondere sehr bedeutsam, weil die drückt sich wirklich sehr stark aus, wie soll ich sagen, in dieser seelischen Grundstimmung, die ein Volk durchzieht. Jedes Volk hat so eine eigene, wie sagt man, Mentalität oder so einfach ein gewisser Grundton des Seelischen, der bei einem stärker, bei anderen schwächer hervorkommt, aber der doch das durchzieht. Ich meine, wir uns vergleichen, wir Wiener mit einem Norddeutschen, so gibt es einen gewissen Unterschied in der Seelenstimmung. Und zwar bei jedem Wiener sozusagen, bei einem stärker, bei einem anderen weniger. Berliner hat eine andere Seelenstimmung im Untergrund. Und das ist aber jetzt schon was sehr verwandt sogar ist, also weil es eigentlich alles irgendwo mit dem deutschen Sprachgeist noch zusammenhängt. Aber also man sieht, da gibt es auch Untergruppierungen natürlich sehr starke. Weil so ein Volksgeist hat ja unter sich dann viele einzelne, weiß nicht, wie soll ich es nennen, Regionalgeister, Stammesgeister, das geht sehr stark bis dahin, also namentlich in den Gebirgstälern ist das sehr stark, wo also so einzelne, jedes Tal hat seine eigene Charakteristik, auch seelisch, nicht nur von der Natur her, sondern auch seelisch. Natürlich ist der Dialekt dann dort auch ein bisschen anders, also kleine Nuancen, aber sehr reich und man darf nicht übersehen, dass tatsächlich also auch mit Hilfe dieser Volksseelen ja teilweise auch bis in die Natur hineingewirkt wird. Also das hat auch eine Rückwirkung. Einerseits werden diese Naturkräfte aufgenommen, andererseits wirkt das aber auch zurück auf die Natur.
Naja, aber jetzt gibt es Völker, die sich erst gebildet haben.
Ja, ja. Ja, ja.
Also wenn ihr an die Amerikaner denkt, durch diese ständigen Durchmischungen.
Richtig. 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 Naja, also diese Gruppen oder Volksseelen, Volksgeister machen natürlich auch eine gewisse Entwicklung durch. Also Völker werden sozusagen irgendwann einmal, man kann sagen, geboren, brauchen eine lange Zeit eigentlich, bis sie erst auf dem Höhepunkt sind, wo sie ihr eigentliches Wesen so richtig zur Geltung bringen können. Das ist also bei den Amerikanern mit Sicherheit noch lange nicht der Fall. Ist also erst in der Anfangsphase im Grunde, ist also ein erst sich bildendes Wesen, das da entsteht, das noch lange nicht ausgereift ist, also das ist noch im Kinderalter in Wahrheit. Und so verhalten sie sich ja bis zu einem gewissen Grad. Ich meine jetzt gar nicht böse, ich meine manchmal im Negativen, aber auch im Positiven, weil an manche Dinge interessanterweise nämlich wirklich auch mit einer geradezu kindlichen Naivität herangehen, aber im guten Sinn, mit einer Unbefangenheit, mit einer, das machen wir jetzt einfach und das probieren wir und das, wo also die europäischen Völker viel zurückhaltender sind, oft zu ihrem Nachteil, weil sie sich dann zu sehr verhärten in dem, was bereits etabliert ist und nicht bereit sind, einen Entwicklungsschritt zu machen. Also die europäischen Völker sind also sehr wenig bereit, Entwicklungsschritte zu machen. Ich meine, die osteuropäischen, da ist einiges drinnen noch, das hart noch eigentlich. Aber bei uns ist eine sehr, sehr starke Verhärtung da. Darum spießt sich das alles. Darum wird aus einer EU oder sowas nie sowas wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Da sind die Klüfte viel größer.
Ich habe beim Steiner mal gelesen, dass der Volksgeist der Amerikaner ist ein zurückgebliebener Archai. Also der Archai, der auf die Erzengel.
Ja, 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 ja.
Zurückgeschrieben
ja,
ist.
Ja.
Und wenn man sich geistig dort entwickeln will, dann muss man sich gegen diesen Archai.
Ja, 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 richtig, richtig, richtig. Ja, ich meine, es ist so, dass im Grunde ja bei allen Völkern gibt es den regelrechten Volksgeist, es gibt aber immer also auch ein, wie soll ich sagen, einen arimanischen und einen luziferischen Schatten einmal dazu. Das gibt es also bei allen im Grunde. Und jetzt kann es aber bei einzelnen Völkern so sein, dass also zumindest zu einer bestimmten Zeit einer dieser Herrschaften, also beim amerikanischen Volk ist halt der mehr arimanische, dass der sehr stark diese Führungsrolle übernommen hat, dass der als der eigentliche Volksgeist auftritt in Wahrheit. Und sozusagen der wirklich ein regelrechte Volksgeist wäre, ganz im Hintergrund steht. Und weil der einfach noch nicht so vorgeprescht ist. Also der arimanische Volksgeist ist da unheimlich vorgeprescht und hat sich so schon sehr stark manifestiert. Und das heißt, man muss wirklich in gewisser Weise gegen den antreten. Also wenn man sich dort weiterentwickeln will. Und das ist andererseits eine sehr starke Bewusstseinsmöglichkeit, also eine Möglichkeit, das Bewusstsein stark zu entwickeln, auch also anzukämpfen in gewisser Weise gegen, oder zu ringen mit dem eigenen Volksgeist, mit dem in dem Fall halt arimanischen Volksgeist, der dahinter steckt. Und das ist gar nicht so leicht, weil natürlich da ja im Grunde eine Stufe höher steht als sonst die, oder teilweise eine Stufe höher steht, weil er immer zurückgebliebener Achai ist, die ja einfach mächtiger sind als die Erzengel. Also die Achai, das sind dieselben, die hier in der Schöpfungsgeschichte als Yom bezeichnet werden, also die eigentlich die Schöpfungstage sind in gewisser Weise oder die Gliederung der Schöpfungstage ausmachen. Also da sieht man schon, da ist was sehr Gewaltiges dahinter, was weit über bloße, unter Anführungszeichen, unter bloße Völker hinausgeht. Dann haben diese zurückgebliebenen Geister, also wenn sie auf Erzengelstufe wirken, trotzdem in manchen Bereichen eben Fähigkeiten wie Achai. Weil sie sind nie in allen Fähigkeiten zurückgeblieben. Also es ist nicht so, dass der jetzt nur die Fähigkeiten eines Erzengels hätte. Sondern wenn er zurückgeblieben Achai ist, heißt das, dass er manche dieser Fähigkeiten der Achai sehr wohl entwickelt hat. Die also viel höher sind und durch die er auch viel stärker bis in die physische Grundlage hineinwirken kann. Und das merkt man sehr stark im, also sowohl bei den Menschen, bei den Amerikanern, und zwar bei den Amerikanern, damit meine ich alle die dort geboren sind. Ja, unter Umständen sogar die nicht dort geboren sind, nur eingewandert sind und schon eine Weile dort leben. Weil selbst die werden bis in den physischen Leib sehr stark erfasst von diesem Volksgeist, der teilweise bis ins Physische hineinwirkt. Und auch hineinwirkt in den ganzen Erdboden. Und von dort her eigentlich sehr starke Kräfte schickt. Ich meine, Steiner schildert es ja dann, wie gerade aus dem amerikanischen Boden, also sehr starke elektrische und magnetische Kräfte aufsteigen, die eben etwas zu tun haben mit diesem arimanischen Einfluss drinnen. Und da ist auch drinnen der Einfluss dieses Volksgeistes, dieses arimanischen Volksgeistes drinnen. Das wirkt, also vom Boden her wirkt es, wirkt unmittelbar bis in den physischen Leib des Menschen hinein. Also, und gegen diesen Widerstand anzukämpfen, ist eigentlich die Aufgabe des Amerikaners sozusagen, ganz zwangsläufig. Also er muss sein Menschsein bewahren gegen diese Einflüsse, die bis in seinen eigenen physischen Leib sehr stark hineingreifen. Und gerade dadurch sind die Amerikaner prädestiniert, natürlich die Bewusstseinsseele zu entwickeln. Also noch mehr als die Engländer. Weil wir wissen ja, die Aufgabe, also Bewusstseinsseele zu entwickeln, liegt besonders bei den germanisch-angelsächsischen Völkern, wobei die angelsächsischen es eben mehr nach außen entwickeln zunächst. Und wir noch grübeln, wie wir es noch zum Geistigen entwickeln sollen. Aber diese Aufgabe ist besonders also bei den Amerikanern vorhanden. Also es ist sozusagen vorbereitet von den Engländern in einer gewissen Weise, aber in noch viel stärkerer Form ist es einfach in Amerika möglich. Und man sieht das, man merkt es an so vielen Kleinigkeiten. Etwa auch bis in die Sprache hinein. Ich meine, wenn ein Österreicher auswandert dorthin, weiß nicht, nehmen wir den Schwarzenegger oder irgend so einen, wenn die jetzt noch ein paar Jahrzehnten, wo sie drüben sind, Deutsch sprechen, fällt es vielen schwer, ein akzentfreies Deutsch zu sprechen. Ist ganz interessant. Wenn derselbe Mensch nach England geht, ist das lange nicht so stark. Ist das lange nicht so stark. Wenn der, sagen wir, 30 Jahre in England lebt, verliert er das eigene Deutsche wesentlich weniger, als wenn er nach Amerika geht. Ja, das ist richtig. Das ist eine sehr wichtige Bemerkung.
Naja, das wird der Wille auch sein. Kiefermuskulatur.
Ja, es ist richtig, ja. Das sind alles diese arimanischen Wirkungen. Also man hat eigentlich dort in Amerika mal einen sehr starken Dauerangriff des Ariman. Ohne das jetzt werten zu wollen, ich meine, weil die Menschen dort sehr viel daran lernen können, was man eben nur auf die Art lernen kann, also nicht jetzt. Das jetzt wieder als totalen Anti-Amerikanismus, wie Modernes nehmen. Jedes Volk hat seine Aufgabe. Und auch dort, wo der Arimandl so stark wirkt. Also diese Bewusstseinskräfte zu entwickeln, ist ganz wichtig. Und gerade das, was aber die eigentliche Volksseele, die sozusagen eine regelrechte Volksseele oder den Volksgeist des amerikanischen Volkes im weitesten Sinne ausmachen sollte oder was, das ist eben noch sehr im Hintergrund und das wirkt aber manchmal in diesem drinnen, was ich jetzt vorhin genannt habe, dieses im positiven Sinn Kindliche des Amerikaners. Diese gewisse einfach Unbefangenheit, Naivität fast an manche Dinge heranzugehen und zu sagen, packen wir es an. Wo, wie gesagt, der Europäer niemals herangehen würde. Also das kann nicht funktionieren und das ist zu schwierig und das ist zu aufwendig und wer weiß, was das für Unruhe bringt und das machen sie einfach. Und das sind dann schon Kräfte, die aus dem regelrechten Volksgeist herauskommen. Also solche Impulse gibt es schon auch, nur ist das noch sehr, sehr im Hintergrund. Das ist also ganz, ganz schwach irgendwo.
Kann man über Amerikaner auch sagen, dass sie übernationale Nationalisten sind?
In gewisser Weise ja. Das ist ein guter Ausdruck, weil die natürliche Haltung ist, nein, Nationalisten sind wir nicht, wir betrachten nicht die ganze Welt als Amerika und bestimmen, was da passiert. Das ist eigentlich, da haben sie nicht das Gefühl, dass sie so irgendwem auf die Zehen treten damit, weil das ist eigentlich die geistige Grundhaltung. Die Welt ist sozusagen Amerika und im Grunde. Und nur ein paar sehen das noch nicht so.
Ein Kind hat das Selbstempfinden.
Ja. Ist alles meines, ja. Ja. Nein, das ist so ein Art Naturinstinkt geradezu. Also das ist. Wird halt dann manchmal ufert das aus irgendwo, aber es ist sicher so eine selbstverständliche Grundhaltung. Daher haben sie auch das Grundbedürfnis, sich überall einzumischen. Das ist ganz klar, das ist also vom Grundsatz her sozusagen gar nicht böse gemeint oder was. Also das ist kein Eroberungskrieg oder sowas, weil es gehört eigentlich eben hier. Das ist. Nur natürlich ist da die Gefahr sehr groß, also dass eben dann sehr wohl sehr stark die arimanischen Kräfte hineinkommen und das dann mit allen möglichen sehr starken Egoismen verbinden. Weil an sich ist dahinter, geht es im Grunde darum, halt in einer naiven Art wirklich für das Heil der Welt sorgen zu wollen und zu glauben, wir wissen es halt einfach am besten und daher tun wir das so. Weil wir wissen das einfach, wie das geht. Ich meine, sie wissen halt nur eine kleine Seite der ganzen Wirklichkeit, die sich halt auf gewisse praktische äußere Dinge bezieht. Da wissen sie wirklich manches besser, da können es auch besser, nur den Rest verstehen sie überhaupt nicht. Daher verstehen sie im Grunde also Europa nicht und sie verstehen noch weniger natürlich die islamische Welt oder sowas wie China oder was das. Da ist im Grunde ein noch größeres Unverständnis, als wir es vielleicht haben für diese Völker. Also, weil da gehen sie auch naiv davon aus, also unser äußeres Bewusstsein, die äußere materielle Welt, das ist es, um das geht's und mit der können wir gut umgehen und im Prinzip brauchen die anderen auch nichts anderes. Das ist der Kern der bisschen Unterhaltungsindustrie dazu. Da kommt der Luzifer zu seinem Recht irgendwo. Ist ja auch interessant, also dass dort, wo der Ahriman sehr stark wirkt, hat aber auch der Luzifer immer einen sehr großen Spielraum da in dieser ganzen, weiß ich nicht, Hollywood oder sonstigen Unterhaltungsindustrie, die dann mit streng arimanischen Mitteln, wenn man denkt an die heutige Filmtechnik mit den Animationen oder sonst was, aber rein luziferisches erzeugt und
mich noch interessieren würde, wären die Völker, die, wo der Volksgeist oder wo das Volk
ausgerottet
wurde. Ich an die Armenier denke, an die Kurden, wo
also große
immer wieder versucht wird eigentlich, oder wo die immer dezimiert werden.
Ja, was dann überbleibt.
Wo die Indianer sind.
Indianer sind sehr weit. Weitgehend, ja, also richtig. Also wo
Volksgeistern frei, oder?
Naja, er kriegt eine gewisse Freiheit. Ich meine, die normale Entwicklung sollte, schauen wir uns vielleicht das an, die normale Entwicklung sollte so sein, es wird also ein Volk geboren, wenn man so will. Das heißt also, der Gruppengeist beginnt hereinzuwirken, gestaltet das aus. Und nach einer gewissen kürzeren oder längeren Zeit erreicht dann das Volk also seine Blütezeit und dann gibt's langsam den Verfall und dann stirbt sozusagen dieses Volk aus durch natürliche Prozesse sozusagen. Also nicht mit irgendwelchen Seuchen auch nicht oder Kriege oder sonst was, sondern einfach dadurch, Geburtenregelung, Vermischung und so weiter und irgendwann, wenn man sich das dann anschaut, ist eigentlich von der Charakteristik dieses Volkes, das einmal vor 1000 Jahren da war, im Grunde nichts mehr zu finden. Und dann wird der Gruppengeist frei für andere Aufgaben. Wird frei für andere Aufgaben. Also es ist, für andere Aufgaben kann heißen, dass er sehr wohl die Führerschaft einer noch größeren Völkergruppe übernimmt, weil wenn wir von den Volksgeistern sprechen, sollte man zugleich auch von den Stammesgeistern und dergleichen sprechen, also von Volksstämmen oder so, also kleinere Gruppen. Das ist ja eine stufenweise Entwicklung. Also wenn man, weiß ich nicht, hernimmt die germanischen Stämme zum Beispiel, die Heruler und Cherusker und weiß Gott was, von denen gibt es heute im Grund überhaupt nichts mehr. Die haben eine gewisse Entwicklung durchgemacht, die ist sogar, also bei solchen Stammesgeistern ist die Entwicklung wesentlich schneller als bei ganzen Völkern. Also im Schnitt liegt sie dort bei, na, oft nicht bei viel mehr als 500 Jahren, dass sie wirklich sich ausbilden, ihre Blüte haben. Das ist im Übrigen was eine der Deutungen ist, oder wo Rudolf Steiner darauf eingeht, eine der Deutungen für das Bild des Phönix aus der Asche. So ein Stammesgeist, so ein lebt jetzt etwa 500 Jahre etwa, dann löst sich dieses Volk auf, geht in was anderes über. Und dann wird dieser Stammesgeist wiedergeboren in einem neuen Stamm. Erneuert sich wieder, um also eine neue Menschengruppe zu führen. Und das ist in gewissem Sinne bei den Volksgeistern auch der Fall. Zumindest eine Zeit lang kann es also so sein, dass es sozusagen von kleineren Völkern oder von Völkern, die schon in der Frühzeit der Menschheit sich gebildet haben, sich langsam also einmal weiterentwickeln, dann später einmal die Führung einer anderen Menschengruppe übernehmen. Das kann es also sehr wohl geben. Also sozusagen so eine Art, naja, Reinkarnation kann man nicht sagen, aber doch wieder nach einer gewissen Zeit ein wieder hereinwirken in eine andere Menschengruppe. Wenn jetzt so ein Volksgeist, dadurch, dass wirklich ein Volk oder ein größerer Stamm oder so etwas ausgerottet wird, wird sozusagen dieser Gruppengeist herausgeschleudert aus der Entwicklung, die er eigentlich gehen wollte, weil die Entwicklung ist im Grunde noch nicht zu Ende. Und das heißt, er muss sein Entwicklungsziel später mal mit einer anderen Menschengruppe versuchen zu erreichen. Unter schwierigeren Bedingungen, weil zu einer späteren Zeit ist es ähnlich wie bei Menschen, wenn man in einer Inkarnation was versäumt, dann kann man es zwar bis zu einem gewissen Grad in der nächsten Inkarnation nachholen, aber nur sind nicht mehr ganz so geeignete Bedingungen dafür, weil wir sind nicht zufällig eben in den einzelnen Inkarnationen. Jede Zeit hat was Besonderes zu bieten, was nur diese Zeit zu bieten hat. Und das heißt, das dann nachzuholen unter erschwerten Bedingungen kann zweierlei bedeuten für diesen Volksgeist. Es kann einerseits bedeuten, dass er gerade durch die größeren Schwierigkeiten, die er zu überwinden hat, ein stärkeres Bewusstsein entwickelt, als er es normalerweise entwickelt hätte, wenn der Gang also ganz regelmäßig gegangen wäre. Es kann natürlich auch bedeuten, dass er an den Schwierigkeiten wieder bis zu einem gewissen Grad scheitert, jetzt, weil er selber nicht weiterkommt. Und dann in seiner Entwicklung noch mehr aufgehalten wird irgendwo, was dann unter Umständen wieder stärker die Widersacherkräfte noch heranruft oder ihnen mehr Möglichkeiten gibt, da auch hineinzupfuschen, weil ja eben wie gesagt nicht nur der regelrechte Volksgeist da ist, sondern eben auch die luziferischen und arimanischen Schatten, die ihn begleiten, und die Frage ist dann wieder, welcher gewinnt dann die Überhand und so weiter, weil das ist immer ein Wechselspiel. Ich meine, in Wahrheit ist das nur sehr, sehr viel komplizierter, weil um die Sprache zu bilden, sind bestimmte Geister, die hineinwirken, und also es ist sehr kompliziert, und in den Körperbau und in alles Mögliche. Also der Volksgeist als solcher ist so nur irgendwo die Spitze der Pyramide irgendwo, aber da wirken sehr viele andere Geister noch mit. Und natürlich entsteht dadurch auch so etwas wie eine karmische Verstrickung dieser Volksgeister untereinander. Also wenn ich etwa denke, was halt die Deutschen getan haben, oder im weitesten Sinn die Deutschen, beziehe jetzt uns mit ein in dem Fall, im 20. Jahrhundert. Etwa mit dem jüdischen Volk und mit anderen Stämmen und Völkern auch. Das heißt, damit wird also auch eine karmische Beziehung zwischen diesen Volksgeistern hergestellt. Also Karma gibt's dort genauso. Karma ist nicht nur etwas, was unser menschliches Erdenleben betrifft, sondern was auch diese höheren Wesenheiten betrifft. Und das sind Dinge, die einmal in der Zukunft in irgendeiner Form abgetragen werden müssen, wenn diese Volksgeister auf eine höhere Stufe aufsteigen wollen, sollen, müssen, wie auch immer. Also das heißt, das sind Dinge, die bewältigt werden müssen. Wobei eben dann immer die Frage ist, wo jetzt diese Volksgeister dann wieder in Erscheinung treten. Also das heißt nicht jetzt, dass sozusagen die Deutschen, die jetzt da in Deutschland leben, den Juden, die jetzt in Israel leben, dass das mit denen genau der Ausgleich sein wird. Also der karmische Ausgleich zwischen den Volksseelen ist sicher in einer viel späteren Zeit.
Also ich glaube jetzt, dass das gleich ansetzt, weil die Wiedergutmachungen,
ja,
die also eigentlich in ganz Europa sind,
ja,
an die jüdische Bevölkerung,
ja.
Das ist für mich schon ein Zeichen.
Nein, es ist ein Zeichen des Bewusstseins, nämlich es ist ein Weg zu verhindern, dass das als Karma sozusagen in die nächste Inkarnation des Gruppengeistes, des Volksgeistes hineinwirkt. Wenn ich jetzt schon sozusagen tätig arbeite daran, die Schuld abzutragen, dann ist es endlich, was letztlich ja der Mensch auch hier tun kann, wenn er karmisch jemand etwas verschuldet hat und beiträgt dazu, diese Schuld schon jetzt in diesem Leben abzutragen, dann ist das was, was er nicht mitnimmt oder nur mit so einem geringeren Teil mitnimmt in eine nächste Inkarnation hinein. Also das heißt, ich kann bis zu einem gewissen Grad das Schicksal des Volksgeistes dadurch erleichtern für die Zukunft. Aber das, was ich vorhin gemeint habe, war das, was eben dann in diese andere, unter Anführungszeichen, Inkarnation hinübergeht, die dann ein ganz anderes Volk äußerlich ist. Das sind nicht die Deutschen, die da irgendwo herumlaufen und die es in der Form dann nicht mehr geben wird, sondern wird es eben andere Völker, kann man dann auch gar nicht mehr sagen. Das Völkische löst sich ja überhaupt auf. Wir sind in einer Übergangszeit überhaupt. Wir sind in der Übergangszeit nämlich, wo eben alle Volksgeister langsam, langsam, nach und nach zu höheren Aufgaben aufsteigen sollten. Und wo es eigentlich nur mehr dann dieses große Menschheits-Ich gibt, also den Christus, der dahinter steckt. Also eigentlich ist er es, der dann das alles ablöst, irgendwann einmal. Und die Gliederung der Menschheit in Völker im eigentlichen Sinn wird aufhören, ist ja schon deutlich zu sehen, dass also an vielen Ecken und Enden die Grenzen sehr stark verschwimmen. Und ich meine, die Amerikaner versuchen es halt auf ihr Ort mit der äußerlichen Ding was darüber zu ziehen über die ganze Menschheit, und so ist es ja, Coca-Cola findest du selbst in Nordkorea oder was irgendwo. Aber wenn sie noch so schimpfen.
Das war auf wirtschaftliche Ebene.
Ja, richtig.
Aber nicht auf den anderen
Ebenen. Nicht auf den anderen Ebenen, richtig. Aber es wird auf den anderen Ebenen eben auch kommen. Die Wirtschaft ist zweifellos ein gewisser Motor sogar, der es dort hinterweckt. Und nur das alleine genügt natürlich nicht. Aber es wird kommen. Es wird zwar immer mehr geben, die individuelle Eigenart des einzelnen Menschen, aber nicht mehr diese Gruppenindividualitäten so stark, also sprich Völker, Stämme und dergleichen. Wenn sich Gruppen bilden, dann eben solche Gruppen, die sich aus freien Stücken zusammenschließen durch das gemeinsame geistige Interesse, das sie haben, durch die gemeinsame Schicksalsaufgabe, die sie haben oder die sie sich setzen für die Zukunft. Also das ist dann etwas, was aber einen ganz anderen Charakter hat als die jetzigen Volksseelen etwa. Also das wird große Verwandlungen machen. Und darum ist natürlich auch klar, also wenn ich von diesem karmischen Ausgleich der Volksseelen gesprochen habe, ist das was von jetzt ab in die Zukunft eigentlich immer weniger passieren kann, weil sie einfach die Volksseelen immer mehr lösen. Und wenn ich jetzt versäumen würde, das, was, sage ich mal, durch ein Volk verbrochen wurde, jetzt hier schon auszugleichen, also im Sinne dieser Wiedergutmachung oder so, dann zwinge ich geradezu diesen Volksgeist doch noch, sich zu binden an einer Menschengruppe hier. Weil er muss hier den Ausgleich in irgendeiner Form schaffen. Und die Zeit ist aber schon so weit, dass sie sich eigentlich langsam lösen sollten und zu einer höheren Aufgabe aufsteigen. Das heißt, dadurch, dass man in einem vernünftigen Sinne also hier jetzt schon für den karmischen Ausgleich und für die karmische Sühne sozusagen sorgt, dann kann man eben verhindern, dass dieser Volksgeist karmisch auch für die Zukunft hereingebunden wird an ein bestimmtes Volk, an eine bestimmte Menschengruppe.
Aber ich denke, das wollen eben diese Geheimgesellschaften nicht, dass das passiert, und deswegen finanzieren die diese Sachen. Weil ich glaube, den Nazismus haben die Amerikaner und Engländer auch finanziert, den Nazismus.
Ja, sicher. Nein, es ist natürlich, also es ist auch nicht so, dass man jetzt einseitig da einem Volk die komplette Schuld geben kann. Da haben viele mitgewirkt, nein, keine Frage. Und die müssen genauso mitarbeiten. Also die sind also sicher nicht unwesentlich karmisch verstrickt in das Ganze. Ich meine, diese ganze Weltkriegssituation überhaupt, also dieser, im Grunde war es ein großer Weltkrieg, nicht war der erste und der zweite, die Zwischenzeit war eine kurze Schnaufpause im Grunde, im Grunde gehört das ganze Gebilde zusammen, weil halt Ende oder im 19. Jahrhundert verabsäumt wurde, die richtigen Schritte zu finden. Als Schuld, also sicher nicht nur der mitteleuropäischen Völker, sondern namentlich der ganzen sehr stark europäischen Völkergemeinschaft überhaupt. Und die anderen sind dann halt auch mit hineingerissen worden. Also das ist eine karmische Verstrickung letztlich aller Völker miteinander. Und das ist natürlich ein ganz, ganz starker Versuch auch gewesen, der Widersachermächte eben diese Volksgeister so karmisch zu belasten, dass sie hier gebunden bleiben. Das ist der Sinn eigentlich. Der Sinn, die Menschheit dadurch weiterhin in Völker zu zersplittern, indem ich diese Volksgeister karmisch so belaste, dass sie nicht zu der höheren Aufgabe, zu der sie jetzt kommen sollten, aufsteigen können, sondern dass sie hier verstrickt sind. Und das für längere Zeit, weil so ein karmischer Ausgleich kann dann erst sicher noch 2.000, 3.000 Jahren passieren. So sind die Dimensionen dann. Zwischen Volksseelen als solchen. Weil dazu muss eben wirklich als sozusagen neue Inkarnation des Volksgeistes da sein. Das heißt, das alte Volk muss sich in der Form, wie es jetzt besteht, aufgelöst haben im Grunde. Weil solange es in irgendeiner Form noch besteht, ist der Volksgeist daran gebunden. Also wird erst frei von dort, wenn dieses Volk sich aufgelöst hat, und das dauert. Das dauert schon eine gewisse Weile. Und das sieht man im Übrigen, also was diese Katastrophe des 20. Jahrhunderts, ich meine, das ganze 20. Jahrhundert war im Grunde eine riesige Katastrophe und ein schwerer Schlag, also überhaupt gegen die geistige Entwicklung. Also das heißt, das Ende des Kali-Yugas hat sehr bald mit einem gewaltigen Paukenschlag und einem Gegenschlag begonnen. Also der Aufbruch eines neuen geistigen Zeitalters, und da sind also massiv die Widersachermächte hineingefahren. Und Mitteleuropa war vielleicht ein sehr starkes Tor dafür oder geeignetes, aber im Grunde ist es eben doch wirklich durch die ganze Welt gefahren. Und die Schuld tragen letztlich alle dran, also müssen alle Völker tragen, oder man kann auch sagen, alle leiden darunter, alle haben dieses Karma auszubaden irgendwo. Das ist wirklich eine sehr, sehr starke Tragik. Das ist eine sehr starke Tragik, weil das also wirklich nachhaltig, eine nachhaltige Störung auch dieses Prozesses ist, dass eben wirklich diese Differenzierung nach Völkern und diese, wie soll ich sagen, auch Diskriminierung nach Völkern und diese Konflikte zwischen den Völkern, dass das dadurch also in einem sehr, sehr starken Maße prolongiert wurde. Auf lange Zeit noch. Es könnte jetzt schon anders ausschauen. Das heißt nicht, dass wir deswegen eine komplett friedliche Welt oder sowas hätten. Es gibt natürlich dann ganz andere Kämpfe und andere Dinge, die halt nicht zwischen Völkern ausgefochten werden. Das sieht man im Übrigen auch schon heute, dass Kriege nicht mehr so sehr zwischen Völkern geführt werden, sondern zwischen irgendwelchen Gruppen, auch innerhalb des der Völker als Bürgerkrieg oder sonst wo. Also es wird immer undurchsichtiger irgendwo. Aber nur gerade in diese undurchsichtigen Dinge spielen halt hinein, also viel diese karmischen Verstrickungen, die entstanden sind. Also namentlich auch durchs 20. Jahrhundert. Also das ist sowieso was also nur langfristig zu heilen ist. Und heilen kann man es wirklich im besten Sinne dadurch, dass eben freie geistige Gemeinschaften bilden, die den Christusimpuls aufnehmen, die den sozusagen als die Gruppenseele aufnehmen, als den Gruppengeist aufnehmen und dadurch eben auch eine gewisse Seelenstimmung entwickeln, mit der sie auf die Welt wirken können, aus der heraus sie agieren können. Also, weil es geht ja dann, es geht immer darum, diese Dinge dann auch ins Praktische hineinzutragen. Weil es ist schon gut, wenn es irgendwann Gebetszirkel von mir aus gibt, der sich damit beschäftigt, den Christus hereinzuholen. Aber es muss in jedem Fall auch spürbar werden, bis in jede alltägliche Handlung hinein. Also da muss eben einfach dieses Christliche als was Selbstverständliches hineinkommen. Wurscht, also ob ich im Büro sitze, hinterm Schalter sitze, als Beamter oder sonst was. Und bitte schaut in unsere Ämter. Also. Gut, ich habe jetzt wieder nichts gesagt. Ja, also ich meine, es ist wirklich grotesk. Ich meine, da gibt es dann so Dinge, die nennen sie christlich, sozial oder sonst was. Sie sind alle miteinander weder sozial noch christlich. Weil die Sozialisten sind nicht sozial und die Christlichen sind nicht christlich und so weiter. Also es ist im Grunde, nämlich, aber nicht einmal annähernd.
Freiheitlich sind sie nicht frei.
Nein, die absolut nicht. Man braucht eigentlich immer das Gegenteil nehmen, dann findet man das für die jeweilige Gruppe besonders charakteristisch. Die Marken passen schon nur umgekehrt. Das sind so kleine Schönheitsfehler, aber bitte. Was soll's? Ja, aber da wäre halt unheimlich viel zu tun. Also nicht irgendein salbungsvolles Predigen oder so, das nutzt überhaupt nichts, sondern einzelne Menschen, die das einfach selbstverständlich an dem Platz, wo sie stehen, ein bisschen leben. Einfaches Leben, auch ohne, hey, ich bin so christlich jetzt, habt ihr es eh gesehen, sondern es einfach tun und das sind die Impulse, die eigentliche Wiedergutmachung oder karmische Wiedergutmachung in dem Sinn sind, dass sie helfen, also dieses Karma, das den Völkern durch das 20. Jahrhundert oder während des 20. Jahrhunderts aufgeladen wurde, weil die Menschen eben verführt wurden, sehr stark durch die Widersachermächte, die eben sehr stark hereingebrochen sind, dass dem entgegentreten kann, dass heilend wirken kann. Dem entgegentreten kann und dadurch eben auch die Volksgeister befreit von ihrer Kettung an die Völker. Weil wenn wir sie noch länger an die Völker ketten, Was passiert dann? Ich meine, dann passiert es, dass die nämlich selber, selbst die regelrechten Volksgeister, zu Widersachern werden, weil sie eigentlich zurückbleiben in ihrer Entwicklung. Sie sollten schon höhere Aufgaben übernehmen, können aber nicht, weil wir als Klotz am Bein hängen. Und dadurch werden sie aber zwangsläufig, weil sie in ihrer eigenen Entwicklung nicht weiterkommen, werden sie zu Widersachermächten. Weil Widersachermächte entstehen dadurch, dass Wesenheiten in ihrer Entwicklung zurückbleiben oder zurückgehalten werden. Meistens ist es ja sogar so, dass sie zurückgehalten werden in irgendeiner Weise. Es ist in der Regel gar keine freie Entscheidung gewesen, auch bei den Widersachern in der Vergangenheit. So, also ich mag jetzt nicht mehr mit. Mir ist das zu anstrengend. Sondern es hatte ja auch eine gewisse Aufgabe im Weltenplan. Also dann sagt ja der Steiner immer so lakonisch irgendwo, dass sie wurden abkommandiert zu der Aufgabe. Also irgendwie müssen wir es halt ausdrücken, aber wir haben es.
Wie der Mutter auch abkommandiert.
Ja, ja. Genau. Genau. Das passiert öfters irgendwo, ja. Richtig. Ja, die Zukunft wird sich nur aus dem ergeben können, dass wir uns selber, jeder individuell, abkommandieren zu dem oder jenem. Und nicht von irgendwem anderen kommandiert werden. Da, gerade durch das also können wir beitragen, dieses Karma auch aufzulösen. Aber lassen wir es damit für heute mal gut sein. Lösen wir ein bisschen. Bitte.